Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Christian von Stülpnagel. Bevor wir auf die sportlichen Leistungen des Tages schauen, beginnen wir mit dem Rücktritt eines der besten Fußballer, den Deutschland gerade hat. Toni Kroos, 34 Jahre alt, hat heute angekündigt, nach der Europameisterschaft nicht nur im Trikot der Nationalmannschaft und von Real Madrid aufzuhören, sondern seine Fußballkarriere komplett zu beenden. Jörg Tegelhütter mit der Nachricht des Tages.
Seine 10. Saison mit Real sei auch seine letzte mit Real, sagte Kroos im Gespräch mit seinem Bruder Felix im Podcast Einfach mal Luppen. Und da es für ihn nur in Frage komme, seine Karriere in Madrid zu beenden, sei in diesem Sommer Schluss bei Real und Schluss mit Fußball. Gut möglich, dass Kroos dann als sechsmaliger Champions League-Gewinner abtritt. Am 1. Juni trifft der Greifswalder mit dem spanischen Meister im Finale auf Borussia Dortmund.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich in meinem Leben die absolut schwerste Entscheidung gewesen. Wenn man, so wie ich, angefangen hat mit 6 Jahren Fußball zu spielen und das dann bis 34 einigermaßen hinbekommt und wenn der Fußball immer im Mittelpunkt stand und ich kann jetzt so dieses Gefühl nachvollziehen, auf der einen Seite sehr happy und auf der anderen Seite sehr traurig zu sein.
Und vielleicht kommt ja auch noch der Europameistertitel dazu. Denn nach seinem Rücktritt im Jahr 2021 feierte der 34-Jährige im Frühjahr sein Comeback im DFB-Team. Kroos gilt im Konzept von Bundestrainer Nagelsmann als einer der Schlüsselspieler und ist entsprechend gesetzt. In seiner 17-jährigen Karriere hat der Mittelfeldspieler so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nur Europameister war Kroos noch nie.
Und die Chance, das zu ändern, möchte er im Sommer gerne nutzen. Ebenfalls ihre Chancen nutzen möchte die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in Tschechien. Schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Frankreich war die Mannschaft für das Viertelfinale qualifiziert. Trotzdem war es ein intensives Spiel, heute berichtet Burkhard Huber.
Es war ein wildes Spiel. Ein Spiel, in dem es längere Pausen entweder dann gab, wenn die Schiedsrichter einen deutschen Treffer überprüfen mussten oder wenn Deutsche und Franzosen ihr Boxtalent unter Beweis stellen wollten.
Die Franzosen haben uns viel abverlangt. Die haben sehr physisch gespielt, aber wir haben Wege gefunden, wie wir da ein bisschen aus dem Weg gehen können. Wir haben gesehen, wo wir sie ein bisschen schlagen können.
Maximilian Kastner zählte zu den wenigen deutschen Spielern, die ohne einfache Fehler auskamen. Denn die Fehlerhaftigkeit und die mangelnde Körperlichkeit sorgten dafür, dass die Mannschaft von Bundestrainer Harry Kreis bis zur 30. Minute gleich 3-mal in Rückstand geriet.
Wir haben nicht so gut gestartet. Die Franzosen sind ganz aggressiv und vehement aus den Startblöcken raus. Das hat man schon vom ersten Bulli gesehen. Nach meiner Beurteilung, erst nach dem ersten Drittel haben wir das richtig gut dann oder besser in dem Griff gehabt. Ab die Hälfte des zweiten Drittels sehr gut und bis zum Schluss haben wir das Spiel dann kontrolliert.
Durch dieses 6:3 beendet die DEB-Auswahl die Vorrunde mit souveränen 15 Punkten und 36 Toren. So viele Treffer wie nie zuvor. Auffällig sind aber auch 24 Gegentore, deutlich mehr als beim Vize-WM-Titel vor einem Jahr.
Und daran sollte die Mannschaft arbeiten, denn ab jetzt zählt jedes Spiel. Als nächster Gegner wartet im Viertelfinale die Schweiz, die heute Abend mit 3:1 gegen Finnland gewonnen hat. Beim Giro d'Italia hätte heute fast das Wetter einen Strich durch die 16. Etappe gemacht. Holger Gerska.
Schneetreiben, Wind und Kälte haben nach einigem Hin und Her zur Verkürzung dieser Etappe durch Südtirol geführt. Es dauerte, bis sich die Fahrervertreter, die Organisatoren und die Jury auf Basis des Schlechtwetterprotokolls einigen konnten und die Etappe damit auf 118 Kilometer reduziert. Einige Radprofis plädierten sehr deutlich für eine komplette Absage dieser Etappe, dafür gab es aber keine Mehrheit. Stärkster Fahrer unter diesen Extrembedingungen natürlich Tadej Pogacar. Der Slowene hat schon seine 5. Etappe bei dieser Rundfahrt gewonnen, wieder als Solist, wenn auch diesmal nur mit 16 Sekunden Vorsprung. Es gab aber auch noch einen zweiten Sieger. Daniel Martinez, der Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft, wurde Tagesdritter. Damit verbesserte sich der Kolumbianer wieder auf Platz 2 der Gesamtwertung. Allerdings satte 7 Minuten und 18 Sekunden hinter Pogacar.
Im vergangenen Jahr standen die Baskets Bonn noch im Playoff-Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft. Diesmal ist nach 3 Spielen schon im Viertelfinale Schluss. Nach einem 86:93 gegen Berlin. Anne van Eickels.
Dabei waren die Baskets über weite Phasen die bessere Mannschaft, scheiterten am Ende aber vor allem an der eigenen schwachen Dreierquote. Zur Halbzeit führten die Bonner noch ganz knapp mit 41:40. Die Entscheidung im letzten Viertel. In den letzten 3 Spielminuten konnten sich die Berliner dann doch noch absetzen. Vor allem Weltmeister Johannes Thiemann machte mit einem starken Schlussviertel den Unterschied. Nach dem 93:86 Sieg steht Alba als erstes Team im Playoff-Halbfinale und trifft dort auf den Sieger des Duells Chemnitz gegen Vechta. Für die Bonner ist das Aus im Playoff-Viertelfinale, der Abschluss einer durchwachsenen Saison. Nach einem Umbruch im Sommer hatten die Baskets in der Liga schwer um die Playoff-Teilnahme gekämpft und sich erst mit einem Sieg im Play-In-Spiel gegen Ludwigsburg dafür qualifiziert.
Und im zweiten Spiel des Abends hat Chemnitz Vechta mit 84-76 besiegt und führt in der Serie jetzt mit 2-1. Die letzte Chance auf Olympia in Paris, das war das Motto der Ruderer bei der Olympia-Nachqualifikation in Luzern. Doch genutzt hat diese Chance nur ein deutsches Boot, Jan Dittelgeit.
Alle 6 gestarteten deutschen Boote hatten es in die Finals dieser olympischen Nachqualifikation geschafft. Ein Paris-Ticket gesichert hat sich am Ende nur der Männer-Zweier mit Sönke Kruse und Julius Christ. Damit ist der Deutsche Ruderverband unter den eigenen Erwartungen geblieben. Platz 1 oder 2 hätte es in den Endläufen sein müssen. Besonders bitter, in gleich 3 Klassen wurden die deutschen Boote jeweils Dritter. Damit steht nun fest, der Deutsche Ruderverband schickt in Paris in 7 der insgesamt 14 olympischen Klassen Boote ins Rennen. Genauso viele wie vor 3 Jahren in Tokio. In 6 Klassen hatte sich der DRV bereits im vergangenen Jahr qualifiziert. Für 5 dieser Boote steht nun am kommenden Wochenende in Luzern der letzte ganz große Test vor den Olympischen Spielen an. Mit dabei sind dann unter anderem einer Weltmeister Oliver Zeitler und der Deutschlandachter.
Und die Olympischen Spiele in Paris starten dann am 26. Juli. Die darauffolgenden Winterspiele finden quasi nebenan in Italien statt. Und wie so oft bei Olympischen Spielen gerät auch das Organisationskomitee dort ins Visier der Justiz, berichtet Nikolaus Nützel.
Die Finanzpolizei, die in Italien auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist, hat den Hauptsitz des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele durchsucht, die 2026 in Norditalien ausgerichtet werden, in Cortina d'Ampezzo und Mailand. Nach italienischen Medienberichten geht es bei der Durchsuchung in Mailand um den Vorwurf der Bestechung und der Wettbewerbsverzerrung. Vor allem bei der Frage, welche Firma die umfangreichen digitalen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem sportlichen Großereignis erbringen soll. Es soll Geld geflossen sein und ein Beschuldigter soll ein Auto als Geschenk erhalten haben. Auch Räume des Digitalunternehmens, das den Zuschlag erhalten hat, in Orvieto in Umbrien wurden durchsucht. Nach italienischen Medienberichten soll es auch bei der Frage, mit welchem Logo für die Winterspiele geworben werden soll, Manipulationen gegeben haben. 3 Manager stünden im Mittelpunkt der Vorwürfe, heißt es. Darunter sei auch der frühere Geschäftsführer des Organisationskomitees, Vincenzo Novari. Allerdings sei keiner der Beschuldigten aktuell bei dem Komitee beschäftigt, betonte die Olympische Organisation.
Und damit nochmal zum Fußball. Dort stellt sich der HSV nach dem erneut verpassten Aufstieg in die erste Liga personell neu auf. Lars Pegelow.
Mit dem 61 Jahre alten Stefan Kunz als verantwortlichem Sportvorstand geht der HSV in die nächste Saison. Diese Entscheidung hat der Aufsichtsrat des HSV getroffen. Er reagiert damit auf das erneute Scheitern im Aufstiegsrennen. Unter Jonas Bolt hat der Verein 5-mal in Folge seine Ziele verfehlt. Stefan Kunz war als Spieler Europameister 1996. Er war deutscher Meister und Pokalsieger, 2-mal Torschützenkönig der Bundesliga. Danach war er Funktionär und Trainer, zuletzt als Coach der türkischen Nationalmannschaft. In der vergangenen Woche hat es im Élysée-Hotel am Dammtor das entscheidende Gespräch des Aufsichtsrates mit Kunz gegeben. Offenbar hat Kunz die Räte mit seinem Konzept überzeugt, mehr als Felix Magath, der ebenfalls ein Gespräch mit dem HSV-Aufsichtsrat hatte. Wie es personell über Kunz hinaus weitergeht beim HSV ist noch offen und das heißt, es ist auch noch nicht klar, ob Trainer Steffen Baumgart weitermacht.
Und bei Union Berlin wird Horst Held der neue Geschäftsführer Sport und löst Oliver Runert ab, der sich auf das Scouting konzentrieren will. Und wir haben diese Sendung mit einem großen Fußballer begonnen und wir beenden sie mit einem großen Fußballer. Karl-Heinz Schnellinger ist jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben. Berühmt wurde er vor allem durch eine Szene.
1:1. Unglaublich. Ausgerechnet Schnellinger, werden Italiener sagen. Ausgerechnet Schnellinger.
ARD-Kommentator Ernst Huberti zum ersten und einzigen Länderspieltor von Karl-Heinz Schnellinger. Im WM-Halbfinale 1970, das bis heute als eines der besten Fußballspiele der Geschichte gilt, brachte er die deutsche Mannschaft mit seinem Ausgleich zum 1:1 in die dann nicht erfolgreiche Verlängerung gegen Italien. Das Besondere, zu diesem Zeitpunkt spielte Schnellinger bereits 7 Jahre in Italien. Bei insgesamt 4 Weltmeisterschaften trug der Linksverteidiger das deutsche Trikot und stand auch beim Wembley-Tor im Finale 1966 gegen England auf dem Platz. Der Startschuss für die Profikarriere des gebürtigen Dürenas fiel als Teenager beim 1. FC Köln. Dort wurde Schnellinger 1962 im letzten Jahr vor der Bundesliga-Gründung deutscher Meister. Mit dem AC Mailand gewann er alle wichtigen Titel im europäischen Fußball und ist bis heute einer der erfolgreichsten Auslandsprofis. Seine Karriere beendete Schnellinger 1974 in der Bundesliga bei Tennis Borussia Berlin. Anschließend ließ er sich wieder in Italien nieder.
berichtet Christian Schulze zum Tod von Karl-Heinz Schnellinger, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Und in Gedenken an ihn beendeten wir jetzt diese Ausgabe von Sport aktuell. Ich bin Christian von Stülpnagel und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.